Ja, vielen Dank und sehr geehrte Damen und Herren. Ein großes Thema, was wir jetzt zu bearbeiten haben, gemeinsam den manuellen Untersuchungsgang. Aber was sind eigentlich die Hauptsymptome oder was ist das Hauptsymptom bei Störungen des Bewegungs- und Stützapparates? Es ist einerseits der Schmerz und der Hauptbefund sind Funktionsstörungen. Und was hat es mit den Funktionsstörungen an sich? Wir haben fantastische technische Möglichkeiten und bitte, wir wollen sie auch nicht vermissen. Die Magnetresonanztomographie, die Labors, wo wir diverse Dinge bestimmen können, aber den richtigen Durchblick hinsichtlich der Funktion bekommen wir damit sehr oft dennoch nicht. Da brauchen wir oder sollen wir brauchen unsere Hände und das ist es ja, was dieser Manualmedizin auch den Namen gibt. Sie sehen hier eine Technik im Bereich der Lendenwirbelsäule, eine therapeutische Technik und ein gewisses Grundprinzip ist es, eine Hand fixiert, die andere bewegt, aber sie müssen sehr gut aufeinander abgestimmt hier eingreifen. Oder hier eine Technik im Bereich der unteren Lendenwirbelsäule, L4-5, eine Mobilisierung oder etwas ganz Einfaches, die Kieblersche Hautfalte, die Bestimmung einer Funktionsstörung im Bereich der Haut, denn auch dort können wir schon auf segmentale Funktionsstörungen Hinweise abfragen, manuell abfragen. Die Therapie von Funktionsstörungen ist bitte eine Schmerztherapie. Wenn Sie rein an die Manipulation denken, Sie können hier mit großer Geschwindigkeit, eigentlich plötzlich als Reflextherapie, den Schmerz herabsetzen, manchmal sogar zum Schwinden bringen, im Gelenk, in der Muskulatur, in den ganzen Partnern, die hier schmerzhaft sind. Einerseits ist eine Schmerztherapie, umgekehrt bietet uns die Schmerztherapie, zum Beispiel die medikamentöse, oft erst die Möglichkeit zu einer Schmerztherapie, wenn Sie an die Heilgymnastik denken. Diese Wechselbeziehung, Funktionsstörung und Schmerztherapie, Behandlung, die soll immer beachtet werden. Wie kann ich Ihnen nun eigentlich ein Thema näher bringen, das nicht so wirklich Wissen vermittelt, sondern eigentlich Fertigkeiten? Ich habe mir gedacht, ich gehe mit Ihnen einen Untersuchungsgang durch, wie wir ihn wirklich täglich und vielfach bei unseren Schmerzpatienten machen. So einen Grunduntersuchungsgang. Und natürlich ist auch hier zuerst die Anamnese anzuführen. Ich muss auch auf die in Kurzen eingehen. Und weil auch dann die fortgehende nach der Grunduntersuchung, die weitgehende genauere Untersuchung von der Anamnese geleitet wird. Und ein Grundprinzip, das wir auch immer verfolgen, ist der Seitenvergleich. Die ganz kurz zur Anamnese. Die Anamnese bei Schmerzsyndromen ist eine Schmerzanamnese. Das heißt, wir verwenden hier gerne die Schmerzfigur zur Dokumentation. Wo ist der Schmerz? Im Kreuz, im Nacken, wie auch immer. Und wohin strahlt er aus? Und da bekommen wir schon die erste Information. Ist das genau einem Dermatom entsprechende Schmerzausstrahlung oder nicht? Im ersten Fall wäre das schon ein Baustein für Ihre Diagnose radikulär. In der anderen Weise kann das eine Ausstrahlung vom Kreuzdarmbeingelenk sein, von der Facette sein, von dem Bandapparat sein. Die radikuläre Ausbreitung sollte man wissen. Die häufigen Dermatome L3, 4, L5 und S1. Hier ist ein Schmerzmännchen. Wie wir es machen, der Patient hat Schmerzen im Nacken angegeben, die in den Hinterkopf ausstrahlen und im Kreuz mit Ausstrahlung eigentlich sehr exakt entsprechend dem Dermatom L5. Und Sie sehen, wir zeichnen uns dann auch die Funktionen ein. Die Großzehenschwäche ist hier. Eigentlich ist dieses Bild schon, gibt schon sehr viel Diagnose. Diese Mosaiksteine des Gesamtschmerzbildes zwischen Klinik und Anamnese sollen zusammenpassen, um das Gesamtbild dann zu ergeben. Weiters die Schmerzanamnese, wie stark natürlich. Hier verwenden wir die visuelle Analogskala oder die numerische Analogskala zwischen 0 und 10 oder 0 und 100. Sehr wichtig, seit wann bestehen die Schmerzen? Ist es ein akutes Schmerzbild, superakut oder chronisch? Ganz wichtig, weil Sie ganz anders behandeln müssen. ist ein Unfallgeschehen hier dabei gewesen. Die Tagesrhythmik des Schmerzes ist ein Nachtschmerz. Das sind alles kleine Mosaiksteine, die immer an etwas denken lassen, aber das Ganze noch nicht wirklich festlegen. Nachtschmerz, Entzündung zum Beispiel oder sogar was Tumoröses. Ist es ein reiner Belastungsschmerz? Ist der Schmerz mehr beim Sitzen, Stehen, Gehen? Hier Hinweise auf an Bänderschmerzen zu denken. Was wurden bisher für Medikamente eingesetzt? Und hier möchte ich fast sagen, die glorreichen vier, beziehungsweise die ganz, ganz wichtigen, wenngleich schon immer wieder wiederholten und zu Recht wiederholten Red Flags, sind Hinweise auf ein neoplastisches Geschehen, was ja dann eine Kontraindikation für Manipulation wäre oder ein posttraumatisches Geschehen, gar eine Fraktur, Hinweise auf Entzündung, Infektion oder dann die Cauda equina oder eine radikuläre Läsion. Und Sie werden sehen, beim Untersuchungsgang, diese radikuläre Läsion zieht durch den ganzen Untersuchungsgang, auf die treffen wir immer wieder und ich habe es Ihnen auch immer wieder hingeschrieben. Die Anamnese wäre soweit, das heißt, das Hinhören wäre erledigt, nun geht es ums Hinschauen. Wir sollten schon den Patienten betrachten, wenn er den Untersuchungsraum betritt, sein Gangbild, das Gangbild etwas wirklich nicht Leichtes, es gehört große Übung dazu, was hier alles rotieren soll, der Schultergürtel dagegen, der Beckengürtel und die Beine, die Füße, wirklich nicht leicht. Trotzdem, mit einiger Übung lernt man, ist es ein Insuffizienzhinken hinsichtlich einer insuffizienten Muskulatur, ein Schmerzhinken oder ein Schonhinken. Wie schwer das ist, ist klar und darum haben wir, wurde heute schon erwähnt, die hochtechnische Möglichkeit eines Ganglabors, darüber werden Sie heute noch hören. Wir sind bei der Inspektion des Patienten von hinten. Seinen Gang und die Frage des Hinkens haben wir schon betrachtet. Was sehen wir von hinten? Sie sehen eine große Reihe, aber gehen wir es einmal durch. Das ist der Patient von hinten rechts. Und wir schauen auf Symmetrien, wir schauen die Dreiecke zwischen Arm und Rumpf, ich werde es Ihnen noch zeigen. Was sehen Sie von der Seite? Vielleicht eine vermehrte Lendenlordose. Und die Rückentypen sind hier gefragt, ist es ein etwa normaler Rücken oder mit einem Hohlkreuz, Rundrücken und Hohlkreuz oder ein Flachrücken. Wir sollten den Patienten aber eigentlich auch im Sitzen betrachten. Sie sehen diese Vorneigung, wo dann der Antiflexionskopfschmerz lauert, wenn man so will, und die Empfehlung eines Puls. Wir fordern den Patienten als nächstes auf den Zehenspitzen zu gehen. Eigentlich ein Muskeltest, Trizeps. Wir haben schon wieder im Hinterkopf, wenn das schlecht geht, ob eine S1-Läsion ist oder die Fußheber, der Antikus oder Peroneus im Fersengang gestört ist. Hier diese Taillendreiecke noch einmal im Zusammenhang bei einem Beckenschiefstand, einen Tiefstand rechts. Sie sehen diese skoliotische Fehlhaltung, zu der es kommt, die führt zu dieser Asymmetrie und durch eine Erhöhung kann man das sehr häufig sehr schön ausgleichen. Der Behandler sitzt zunächst hinter dem Patienten. Danke. Der Behandler sitzt zunächst hinter dem Patienten und wir sind jetzt schon, wir haben schon gesehen, wir haben gehört, wir haben gesehen, beim Palpieren, er palpiert die Beckenkämme, ob sie auf gleichem Niveau sind und er palpiert die Spina iliace posterior superior, weil er dann den Patienten auffordert, sich vorzuneigen, den Fingerbodenabstand. Und das ist schon etwas, was man messen kann. Ist er verringert oder ist er gar vergrößert in dem Sinne, dass der Patient die Hände flach auflegen kann? Ein Hinweis auf eine Hypermobilität. Dieser Fingerbodenabstand ist ein sehr unspezifisches Zeichen. Er wird erhöht sein, wenn Sie einen Nervendehnungsschmerz haben, also bei einer Wurzelläsion, wenn Sie eine Verkürzung der hinteren Beinmuskulatur, der Ischioceralmuskulatur haben, oder aber auch, wenn das Hüftgelenk eingeschränkt ist, Fingerbodenabstand. Dann dieses Tasten der Spine und die Aufforderung vorzuneigen. Sie schauen, ob ein Daumen vorgeht, ein Hinweis auf eine ISG-Störung, auf eine Beckenverringung. Ist vielleicht hier ein bisschen übertrieben gezeigt, aber so schaut das dann in etwa aus. Oder Sie schauen tangential unbedingt auf den Rücken und stellen hier fest, ob ein Rippenpaket, sollen wir jetzt sagen, Buckel wird nicht gerne gehört von den Patienten, oder ein Lendenpaket im Sinne einer Skoliose besteht. Weiter die Untersuchung. Ob von der Seite ein Plateau besteht. Und man könnte hier sich vorstellen, dass hier nicht wirklich eine gleichmäßige Rundung gegeben ist, sondern hier ein Plateau gegeben ist. Und hier werde ich besonders genau danach segmentalen Funktionsstörungen suchen. Die Retroflexion bitte. Mit dem Hypomochlion der einen Hand führen Sie den Patienten nach rückwärts. Die Seitneigung. Und da geht es dann auch schon darum, ob der Patient sich äußert bei der Seitneigung mit Schmerzen. Die häufigsten Bandscheibenläsionen sind ja dorsolateral. Das heißt, in der Regel wünscht sich der Patient oder hält er sich die antalgische Schonhaltung weg von der Läsion, weg vom schmerzhaften Bein. Und wenn Sie ihm also in die andere Richtung beugen, wird er Ihnen damit Abwehrspannung und Schmerzen reagieren. Ganz oder doch deutlich seltener ist diese Situation, wo der Bandscheibenvorfall in der Achsel der Nervenwurzel, wie wir sagen, ist. Und da ist es genau umgekehrt. Das Haltungsprovisor. Diese rationelle Untersuchung, die ich Ihnen vorstelle, hat eine gewisse Ordnung und eine ist die, dass wir zuerst gehen, stehen, dann im Sitzen und dann im Liegen untersuchen. Wenn Sie den Patienten immer wieder aufjagen und hin, das wäre nicht sehr rationell. Eine Untersuchung, die ich Ihnen hier zeige, Sie fordern den Patienten auf, das Knie zu heben. Das ist der Trendelenburg-Test bei einer Insuffizienz der Glutealmuskulatur. Nun sitzt der Patient bereits. Sie tasten die oberen Anteile des Trapeziusmuskels, die häufig mit Verspannung reagieren bei diversen Funktionsstörungen im Bereich der Halswirbelsäule. Und dann geht es um die Beweglichkeit. Das ist ja eigentlich einer der Hauptaufgaben bei der manuellen Untersuchung, die Beweglichkeit zu testen, und zwar Beweglichkeit im Sinne der Summation. So etwas Ähnliches haben wir jetzt schon gemacht mit dem Fingerbodenabstand. Die regionale Beweglichkeit, das heißt von die Beweglichkeit in einem einzelnen Wirbelsäulenabschnitt und aber dann vor allem die segmentale Beweglichkeit mit ihren Ausprägungen der Einschränkung und aber auch der überdurchschnittlichen Bewegung im Sinne der Hypermobilität. Und was suchen wir hier segmental? Wir suchen, ob hier eine Dysfunktion besteht, eine Einschränkung, eine Blockierung, wie wir sagen. Und da will ich schon kurz darauf eingehen, was man sich für Hypothesen oder überhaupt für Vorstellungen macht, was eine Blockierung ist. Es ist eine Störung des Gelenkspiels, wie wir sagen. Und das Gelenkspiel oder Joint Play ist eingeschränkt. Und da darf ich Sie bitten, nur ganz kurz mitzumachen. Wir betrachten das Gelenk zwischen den der proximalen und mittleren Phalange unseres rechten Zeigefingers. Und zunächst haben wir die aktive Beweglichkeit. Wir können strecken, wir können abbiegen. Dann betrachten wir die passive Beweglichkeit, indem wir leicht überstrecken. Und hier sehen Sie schon, es ist ein federnder Anschlag. Wenn aber hier ein harter Anschlag ist, wenn Sie da etwas drüber gehen, dann haben Sie ein Hinweis für eine segmentale Funktionseinschränkung. Schauen wir weiter. Die Möglichkeit jetzt rein in der Hauptebene dieses einfachen Segments. Sie können aber auch die Gelenkspartner separieren. Das ist die Traktion. Hier wird festgehalten, meistens am proximalen Anteil, und hier wird angezogen. Wenn das nicht wirklich federnd funktioniert, ist das ein Hinweis auf eine Einschränkung. Das Gelenkspiel, eine weitere Theorie, ist die Summe der reflektorischen Phänomene und die Theorie der Einklemmung von Meniskoiden, die aber immer mehr eigentlich hier an Wahrscheinlichkeit gewinnt. Friedrich und Mitarbeiter haben hier veröffentlicht ins Bein, dass sie in 3D Tesla Magnetresonanztomographie-Verfahren in vivo diese Meniskoide feststellen konnten. Sie sind sehr klein, aber sie sind tatsächlich vorhanden und scheinen hier mit der Einklemmung hier am Blockierungsvorgang eine bedeutende Rolle zu spielen. Auf der anderen Seite die Hypermobilität, das ist eine Beweglichkeit über dem Durchschnitt, aber es ist das Endgefühl noch normal und es ist ein Schutz der Muskulatur hier gegeben und das ist der Unterschied, der wesentliche, zur Instabilität. Wir untersuchen die Halswirbelsäule in Anteflexion. Hier können wir den Kinjugulumabstand untersuchen. Wir müssen mit beiden Händen hier Informationen holen. Wir machen eine Rotation in der konstanten Anteflexion. Einerseits fixiert diese Hand, andererseits die Rotation in beide Richtungen, sie wird verglichen. Diese gibt uns zum Beispiel einen Hinweis auf eine regionale Einschränkung. Wenn hier eine Einschränkung besteht, ist in den Kopfgelenken ein Problem, insbesondere bei dem für die Rotation vorwiegend zuständigen Segment C1-2. Wir machen die segmentale Untersuchung, indem wir Seitneigen und Rotation, was sowieso eine kombinierte Haltung ist, prüfen. Dieser Patient wird aber auch, wenn eine Nervenwurzelirritation links ist, mit dieser Bewegung keine Freude haben. Ich habe immer Radiko hergeschrieben, wenn Sie daran denken sollten. Die Rotation in aufrechter Haltung, hier wird aber gleichzeitig gleich das Segment C-Occiput und C1 geprüft, indem ich den Zeigefinger auf dem Atlas-Querfortsatz habe und zwischen dem Kieferwinkel und dem Querfortsatz hier die Beweglichkeit prüfe. Hier ist das. Und hier die Rotation. Und die Retroflexion als nächstes. Hier dann die Beweglichkeit der oberen Brustwirbelsäule, die ja funktionell eigentlich zur Halswirbelsäule gehört. Sie sehen hier die Segmente etwa bis D4. Werden untersucht oder die Brustwirbelsäule in Anteflexion links und in Retroflexion rechts. Ich taste mit dem Daumen oder mit dem Zeigefinger, ist Geschmackssache, und führe den Patienten in diese Bewegungen. Untersuchung der Schultern, sie gehört dazu, genauso wie Untersuchung der Hüften bei der Lendenregion. Auf die Summationsbeweglichkeit, auf die Möglichkeit der Außenrotation. Die Kraftuntersuchung, und da sind wir wieder bei der radikulären Läsion, ist eine Herabsetzung der Kraft für die Beugung des Ellbogen, also für Bizeps oder Trizeps, für Streckung des Ellbogengelenks. Streckung des Ellbogengelenks, eine feinere Version der Untersuchung ist in dieser Weise, aber auch die Schulterabduktion ist zu prüfen. Und hier eine wichtige Untersuchung der oberen Rippen auf eine Funktionseinschränkung. Das schaut so aus. Wir haben im Stehen untersucht, im Sitzen und nun liegt der Patient. Er liegt in Rückenlage, hier wird der Bizepssehnenreflex untersucht, wäre wieder ein Hinweis auf radikuläre Läsion C6 zum Beispiel. Oder sehr wichtig, das Lasecksche Zeichen. Die Kollegin macht das hier sehr sauber, sie macht es eigentlich genau nach den Regeln von Yander. Das ist ein Bild aus dem alten Yander-Buch, einem Papst, möchte ich sagen, einem Vorreiter der muskulären Untersuchung. Hier noch einmal, es wird gegengehalten, es wird das Kniegelenk in Streckung gehalten und es wird festgestellt, ob hier ein sehr plötzliches Einschießen von Schmerzen ist, wäre wieder ein Hinweis auf einen Nervendehnungsschmerz oder eine Verkürzung der Muskulatur, wenn das langsamer vor sich geht. Die Hüftrotationsuntersuchung. Die Kollegin prüft hier die Hüftrotation, hier die Innenrotation. Sie prüft hier den Patrick-Test. Das ist das Abduktionsphänomen, ein Hinweis auf eine Störung des Kreuz-Dambein-Gelenks. Aber natürlich ist das auch bei einer Coxarthrose deinem Hüftgelenksproblem eingeschränkt. Da müssen wir dann wieder differenzieren. Die Beinlänge sehr grob untersucht an den Innenknöcheln, weil wir kennen in der manuellen Medizin auch eine variable Beinlängendifferenz, wie sie bei einer Beckenverringung dann vorkommt. Das ist das Bringing-Test. Sie sehen, der Zeigefinger und Mittelfinger sind auf den Querfortsätzen, dazwischen ist die Dornfortsatzreihe. Und sie drücken nach unten und schauen, ob hier ein entsprechendes federndes Endgefühl gegeben ist. Manchmal kann das auch gleich eine Therapie sein. Kreuzdarmbeingelenk, ein schwierig zu untersuchend, funktionell zu untersuchendes Gelenk. Hier ist es der Schütteltest. Mit dieser Hand schütteln Sie und hier tasten Sie im Gelenkspalt. Eine der Möglichkeiten. Die Reliabilität gerade der Untersuchung des Kreuzdarmbeingelenks ist keine ideale. Hier der Femoralislas 6. Sie überstrecken im Hüftgelenk und achten darauf, ob hier eine Schmerzäußerung durch Dehnung des Nervus femoralis gegeben ist. Das wäre natürlich wieder ein Hinweis auf eine radikuläre Läsion der oberen, also L3, teilweise auch L4er Wurzeln. Sie prüfen die Großzehenkraft, Hinweis auf eine radikuläre Läsion L5, oft aber auch bei S1. Sie prüfen den Tibialis anterior, den Muskel, indem Sie den Patienten auffordern, den inneren Fußrand zu heben oder den äußeren Fußrand. Das wäre radikuläre Läsion L4, den äußeren Peroneal-Muskulatur L5, den Patellarsehnenreflex L3, 4, Achillessehnenreflex S1 oder dann natürlich auch die Sensibilität. Sie sehen, durch die ganze Untersuchung zieht sich diese Frage, besteht eine radikuläre Läsion? Schon bei der Anamnese, schon bei der Inspektion und dann erst bei der Untersuchung hinsichtlich Muskelschwäche, Reflexdifferenzen und Sensibilität. Wir wollen aber auch Auskunft über die Rumpfmuskulatur. Das ist ein Test für die Bauchmuskulatur, ein grober Test. Und der Patient hat keine tolle Bauchmuskulatur. Er sollte eigentlich jedenfalls den unteren Scapula-Winkel abheben können. Noch dazu, wo er die Arme nach vor schränkt. Eigentlich sollte man das können mit verkreuzten Armen. Muss nicht aufrichten können, aber der untere Scapula-Winkel sollte weggehen. Ein Beispiel der Untersuchung der Muskelkraft, ein Beispiel der Untersuchung der Muskelverkürzung. Der Iliopsoas-Muskel ist verkürzt, weil das Knie hier hochsteigt und der verkürzte Psoas nach Ausgleich der Lendenlordose auf der anderen Seite hier deutlich wird. Man muss sich natürlich auch die Frage stellen, wie schaut es mit der Evidence-Based-Situation aus bei der manuellen Medizin. Und sie ist nicht ideal. Ich habe Ihnen hier die allerdings sehr strengen nationalen Versorgungsleitlinien aus Deutschland hier angeführt, bezüglich des Kreuzschmerzes. Und Sie sehen, hier sind Manipulation und Mobilisation kann. Man kann es machen. Wir haben es bei unseren österreichischen Leitlinien, bei den akuten auch angeführt, es kann durchgeführt werden, aber, und höre und staune, es hat hinsichtlich der Effektstärke die gleiche wie nicht-soetale Antiphlogistika. Und die ist ja nicht schlecht, die Wirkung dieser, vor allem beim akuten Kreuzschmerz. Das Problem wissenschaftlich und im Nachweis der manuellen Medizin ist das der Reliabilität. Es ist hier schwer vergleichbar. Es gibt hier einfach sicher Personen mit größerer Fertigkeit und solche mit weniger und das täuscht dann immer wieder die Zahlen. Ich komme zum Schluss. Nach der manuellen Untersuchung, nach der manuellen Therapie ist es natürlich wichtig, auch bei diesen Patienten die psychosozialen Faktoren zu beachten. Sie werden auch hier über den Weg der Fehlhaltung, und Fehlhaltung ist ja eine der Ursachen für segmentale Funktionseinschränkung die Psyche beachten müssen. Und sie sollen nachher die Physiotherapie beschäftigen, die dann auf längere Sicht Hypomobilitäten mobilisiert und Hypermobilitäten vor allem stabilisiert. Und da wird es ja dann mit der Motivation ein Problem. Die Stabilisierung des Transversus Abdominis im ventralen Rumpfbereich, der Multifidi im Dorsalen, stabilisierenden Übungen von Richardson, das hat große Fortschritte gemacht. Und da gibt es klare Untersuchungen wissenschaftliche, dass damit Schmerz, Behinderung und Rezidivrate herabsetzbar sind. Und das Letzte dann, oder vielleicht auch nicht das Letzte, aber worauf zu achten ist in der manuellen Medizin, sind die Muskelstereotypien. Da ist immer die Frage zu einem Fitnesscenter, wo Muskeln ganz bewusst isoliert gestärkt werden. Aber wir müssen auf die Muskelketten, auf die Muskelmuster auch eingehen und hier die funktionellen Aufgaben mit dem Patienten trainieren und hier auch schon präventiv wirksam sein. Und zum Schluss, Sie haben das jetzt über sich ergehen lassen, das war sehr freundlich von Ihnen. Aber ich sage Ihnen, es ist nicht genug zu wissen, man muss es auch anwenden. Und es ist auch nicht genug, es zu können, man muss es auch tun. Und das gilt ganz besonders für die manuelle Medizin und dazu möchte ich Sie einladen. Und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.